NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Mai 1885. Der Todestag des französischen Dichters Victor Hugo.
Mein Leben lässt sich in zwei Worten resümieren,
schreibt der 70-jährige Victor Hugo.
Solidär et solitaire.
Solidarisch und einsam. Er versteht es, viel über sich zu sagen, aber wenig von sich preiszugeben.
Niemand kennt meinen Abgrund, nur ich selbst.
Er war der Apostel der Menschlichkeit,
behauptet der Schriftsteller Romain Rolland.
Victor Hugo hat eine große und ehrliche Verehrung für den Menschen gehabt,
sagt Heinrich Mann.
Hugo ist eine Persönlichkeit, wie man sie selbst in unserer Zeit nur selten antrifft,
resümiert der Romanistikprofessor Karl-Heinrich Biermann aus Münster. Victor Hugo, Dichter, Visionär und Politiker, ein Kämpfer sein Leben lang. Seine Popularität lebt fort bis in die Musik der Gegenwart oder moderne Medien wie Hörspiel und Film.
Eines der wichtigsten Wesensmerkmale Victor Hugos bestand darin, dass er Niederlagen in Siege umwandeln konnte.
Das Leben ist nicht immer einfach.
Wenn man nichts erwartet, dann stirbt man am Ende.
Er hat sehr viele Niederlagen im Laufe seines Lebens erlebt, schon in seiner frühen Kindheit, in seiner Familie. Aber er hat es immer vermocht, sozusagen ein Trotzdem in die Waagschale zu werfen und gerade an Niederlagen und Phänomenen des Scheiterns auch selbst zu wachsen.
Victor Marie Hugo wird am 26. Februar 1802 in Besançon nahe der Schweizer Grenze geboren.
Er war der Sohn eines napoleonischen Generals, der mit Beginn der Revolution Karriere gemacht hat, der Napoleon gefolgt ist auf seinen Feldzügen.
Mit unseren siegreichen Truppen irrte ich durch das unterworfene Europa, durchstreifte die Erde noch früher als das Leben.
Er wusste, was Krieg bedeutet, er wusste, was Helden sind, und auf diese Weise war sozusagen die nachrevolutionäre Situation ihm gleichsam mit in die Wiege gelegt.
Ein waches Geschichtsbewusstsein und ein genauer Blick für die Menschen in ihren politischen Situationen sollen Hugos Leben prägen. Für ihn ist
jede Literatur mehr oder weniger tief geprägt von den Sitten und der Geschichte des Volkes, dessen Ausdruck sie ist.
Bis Mitternacht war Paris in Aufruhr, aber das lässt allmählich nach. Das Volk lässt uns im Stich.
Wenn das Volk die Republikaner jetzt im Stich lässt, so bedeutet das nicht, dass wir das Volk im Stich lassen. Wir halten durch, wir machen dennoch weiter.
Er hat seine Feder, also seine schriftstellerische Tätigkeit, eigentlich sehr frühzeitig schon als eine Form des Kampfes verstanden. In den Konflikten der nachrevolutionären Situation.
Die Eltern sind inzwischen geschieden. Der Staat steckt in Turbulenzen, da Monarchie und alte Hierarchien wieder instand gesetzt worden sind. Und er selbst, Victor Hugo, ist heftig verliebt.
Die zarte Neigung wurde unzähmbare Flamme.
So findet Hugo Flucht und Ausdrucksmöglichkeiten in der Literatur. Schon mit seinem ersten Gedichtband ist seine Bedeutung als führender Literat seiner Epoche nahezu unumstritten. Der König erwirbt den Band für seine eigene Bibliothek und gewährt ihm aus Begeisterung eine lebenslange Pension.
Le poète sur la terre, parmi les peuples en délire.
Der Dichter auf Erden wirft sich unter das rasende Volk, bewaffnet mit seiner Lyra, wie Orpheus in die Unterwelt.
Comme Orphée au sein des enfers.
Warum ist er Schriftsteller geworden? Vielleicht aufgrund seines frühen Widerstands gegen militärisches und gewaltsames Handeln.
Ich bin Sohn dieses Jahrhunderts. Ich hasse die Unterdrückung mit abgrundtiefem Hass.
Victor Hugo hat 83 Jahre gelebt. Seine literarische Laufbahn umfasst 69 Jahre. Davon fällt das erste Jahrzehnt in die Zeit des restaurierten Königtums von Gottes Gnaden. Die letzten anderthalb schon in die Dritte Republik. Inmitten liegen das Bürgerkönigtum und Napoleon III.
Heinrich Mann, der französischer Literatur gegenüber stets aufgeschlossen war, fasst in seinem Victor Hugo-Essay alle historischen Zäsuren zusammen, die der Franzose erlebt hat. Nur so lässt sich verstehen, warum Hugo immer wieder in die Politik wollte. Victor Hugo war mehr als ein normaler Schriftsteller. Er war leidenschaftlicher Politiker, visionärer Denker und bestimmender Akteur über ein halbes Jahrhundert hinweg. Allerdings mit einer atypischen Entwicklung.
In der Jugend konservativ und im Alter ein überzeugter Linker.
Hugo,
so frotzelte unlängst ein französischer Kolumnist,
ist bis heute der Prototyp eines französischen Politikers schlechthin.
Will heißen, sprunghaft und pathetisch, nicht immer pragmatisch, dafür bis in die Jetztzeit hinein prophetisch.
Der Sozialismus proklamiert die Unverletzlichkeit des Lebens. Er proklamiert das Recht der Frau, die dem Mann gleich ist. All das ist auch Republik.
Für Victor Hugo war die Demokratie oder die Republik, wie er immer sagt, aber das war für ihn identisch, die Republik auf die Dauer nicht überlebensfähig, wenn die Ungleichheiten zu groß sein würden.
Die Demokratie, das war gestern Frankreich, morgen wird es ganz Europa sein.
Für seine Überzeugungen verlässt er Frankreich und lässt sich auf der Kanalinsel Guernsey nieder.
Ich liebe die Verbannung. Ich liebe das Exil. Ich liebe die Armut. Ich liebe die Feindschaft. Ich liebe alles, was ich für die Freiheit, das Vaterland und das Recht erleide.
Er wäre nicht Victor Hugo, hätte er nicht knapp 20 Jahre Exil auf sich genommen.
Wir, die Verbannten, verteidigen die Wahrheit und das Recht.
Das hat im 19. Jahrhundert auch dann letztlich sein Image ausgemacht, wie man so sagt. Das hat er clever auszunutzen verstanden. Andererseits muss man sagen, wer nimmt 20 Jahre Exil auf sich, nur um sein Image aufzupolieren?
Ich werde zurückkehren, wenn die Freiheit zurückkehrt.
Im Lohn, den die Verbannung ihm eintrug, war nicht nur jenes Aufsehen der Welt. Innerer Gewinn durch Leiden, Erweiterung des Lebens, die Gedanken vereinfacht und vergrößert. Die Geschichte wird ihm menschlicher, die Menschen wirklicher.
Mit Dramen wie Hernani zettelt Hugo gewaltige Skandale an. Mit seinen Oden und Gesängen dichtet er sich in den literarischen Olymp. Doch mit seinen Romanen rührt er ein Massenpublikum. Figuren wie Quasimodo, der Glöckner in Notre-Dame de Paris, machen Hugo unsterblich.
Die Fratze war sein wahres Gesicht. Und gar der Körper. Auf dem Rücken wölbte sich ein Buckel, rund wie eine Domkuppel. Dafür reichte es vorne nur zu einer Hühnerbrust. Das einzige sichtbare Auge funkelte böse. Das andere war unter einer großen Warze verborgen.
Das ist doch Quasimodo, unser Glöckner!
Dieser Roman aus dem Jahr 1831 lebt von einer anschaulichen Darstellung und einer erzählerischen Kraft, die bis heute nichts von ihrer Wirkung und Wucht verloren hat. Die Handlung spielt im Mittelalter. Für Hugo, den Historiker, nur eine Brücke für die Gegenwart. Der Hugo-Biograf Karl-Heinrich Biermann:
Hier sieht man, dass Hugo nicht etwa das Mittelalter nostalgisch, sehnsüchtig beschreibt, sondern die Zeit, aus der er seine Geschichte nimmt, für ihn eine Art Übergangszeit ist, nämlich die Übergangszeit vom Mittelalter zur Neuzeit.
Wir wollen auf die Bühne!
Welches Jahr haben wir?
1482!
Ah, ja! Es steht zur Wahl Habstultus der 82.
Es ist letztlich eine Spiegelung der Gegenwart in der Vergangenheit. Zum Beispiel der Sturm der Bettler auf Notre Dame etwa nimmt selbstverständlich die Volksbewegungen der revolutionären Zeit in Frankreich wieder auf. Der Sturm auf Notre Dame gleicht in gewisser Weise der Erstürmung der Bastille.
Hugos dichterisches Werk steht von Beginn an unter dem Einfluss der Romantik.
Romantik, das heißt sowohl literarisch als auch politisch zunächst einmal Freiheit.
Das bedeutet auch, sich zu lösen von den übergroßen Klassikern des 18. Jahrhunderts, Molière, Racine, Voltaire.
Literarisch, ästhetisch verstanden, war Freiheit oder Befreiung vom Druck der französischen Klassik. Also Freiheit von den Zwängen des klassischen Regelsystems, Freiheit dann aber auch im politischen Sinne. Freiheit wurde weiter gedacht im Hinblick auf Befreiung der unteren Klassen.
So wie in Les Misérables, die Elenden.
Was ist denn das? Ist das nicht die Alarmglocke? Das ist ein Fluchtversuch. Tatsache ist, dass dieser Jean Valjean erst die Hälfte seiner Strafe hier drin verbüßt hat.
1862 erscheint der Roman um Jean Valjean, den Verbitterten und von der Gesellschaft Ausgestoßenen, der sich bekehrt, indem er für das Mädchen Cosette kämpft. Heinrich Mann.
Les Misérables, die Großartigkeit selbst. Hier wird alles beispielhaft durch Steigerung, drohend, weil übergewöhnliches Maß, göttlich, weil so freigebig.
Les Misérables ist eigentlich das Werk, das Hugo am besten charakterisiert.
Die Welt der Miserable ist sittliche Welt. Das Dringlichste, was hier geschieht, ist Gewissenserforschung. Das Größte ist Gewissenskampf.
Sie sind an nichts gebunden, Sie sind frei.
Ja, frei. Jean Valjean ist frei. Sind Sie sich der Worte bewusst, Marius?
Bevor der Sträfling sich dem Gesetz ausliefert, kämpft er, wie selten auf Erden gekämpft worden ist. In solchen Kämpfen, in solchen Abgründen, haben sich viele erkannt, ungezählte Menschenscharen.
Es ist das Grundanliegen Hugos, zu zeigen, dass ein Vertreter der unteren Klassen, ja, und in diesem Falle ein Strafgefangener, in der Lage ist, ein aktives Mitglied der Gesellschaft zu werden.
Ja, es ist sicher besser so. Ich bin nur ein Verdammter, vergesst das nicht. Zumindest ich vergesse es nicht. Ich bin überzeugt, dass mein Tod für die meisten eine Erlösung ist.
Mehr als 3 Dutzend Mal ist Les Misérables verfilmt worden. Allerdings, so der Romanist Karl-Heinrich Biermann von der Universität Münster,
was in die Verfilmung nicht eingeht, sind die vielen reflexiven Passagen, Meditationen und Visionen. Und gerade diese Passagen waren für Hugo selbst außerordentlich wichtig.
Am 22. Mai 1885, heute vor 125 Jahren, stirbt Victor Hugo in Paris an den Folgen einer Lungenentzündung.
Traurig, taub, alt, schweigsam, schließe deine Augen und öffne sie dem Himmel.
Sein Leichnam wird unter dem Arc de Triomphe aufgebahrt. Minister, Abgeordnete, Intellektuelle halten Reden. An rund 2 Millionen Menschen wird der Sarg durch die Stadt geführt, bis zum Pantheon.
Er ruht sozusagen zwischen Rousseau und Voltaire, eine hochsymbolische Aktion. Das hätte ihm sicherlich sehr gefallen, weil er sich als Voltaire des 19. Jahrhunderts verstand.
Entsprechend urteilte auch Émile Zola, der große französische Romancier des Naturalismus.
In der Geschichte unserer Literatur kann allein Voltaire mit Victor Hugo verglichen werden. Hugo für sich allein ist die ganze Romantik. Ich kenne Arbeiter, die auf ihren Tabak verzichten, um Werke Victor Hugos zu kaufen. Sie lesen sie nicht, aber sie lassen sie einbinden und heben sie zu Hause auf wie Luxusmöbel, auf die sie stolz sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Raths an Victor Hugo, der heute vor 125 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den französischen Erfinder Georges Claude.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.